Wir haben vor, im Februar, genau, das war, glaube ich, auch der, das war der 11.2., glaube ich, genau. Am 11.2. habe ich gesprochen über Teil 1, ich baue meine Gemeinde. Teil 1 war das. Wir haben damals festgestellt in diesem Gottesdienst, dass die Gemeinde Gottes Bauwerk ist. Wir haben festgestellt, die Gemeinde ist sein Wohnhaus. Er baut sein Wohnhaus. Dann haben wir festgestellt, Christus ist der Fels, nicht Petrus ist der Fels. Und Petrus selbst bezeichnet Jesus dann als den Fels. Also die römisch-katholische Kirche hat ja den Petrus zum Felsen deklariert, was natürlich nicht stimmt. Wenn man den Text im Grundtext anschaut, dann sagt Jesus, du bist Petrus. Du bist Petrus. Und das ist Petrus, ist ein Steinchen, ein Kieselstein. Aber auf den Christus, Jesus wies auf sich, auf den Fels. Und wir haben ja festgestellt, dass Jesus als der Fels bezeichnet wird und selbst Petrus hervorhebt, haben wir letztes Mal festgestellt, dass Petrus hervorhebt, dass er selber nicht der Fels ist, sondern er sagt, Jesus ist der Fels. Und diese Offenbarung Jesu Christi, die wir erleben, das ist der Fels, auf dem Gemeinde gebaut wird. Zuletzt haben wir dann am 11.2. gelesen, 1. Petrus 2, die Verse 4, fortfolgende, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Also ich finde auch in diesem Text, da haben die Jünger, die Apostel und die ersten Christen etwas begriffen. Wir kennen das zu Weihnachten meistens. Jesus entäußerte, er entkleidete sich selbst und wurde in allem wie ein Mensch erfunden. Er wurde in allem uns gleich. Die Bibel bezeichnet Jesus als den Felsen. Sie bezeichnet ihn auch als den gewaltigen Eckstein. Und Petrus sagt, dieser Jesus ist sich aber auch nicht zu erhaben, über allem stehend, in einer Arroganz oder einem Stolz. Dieser Jesus nennt sich selber auch lebendiger Stein, so wie ihr selber auch lebendige Steine seid. Auch wieder, wir sehen, wie Jesus sich wieder eins macht mit uns. Wir sind mit ihm zusammen, auch lebendige Steine, wobei er das Haupt ist. Weiter sagt Petrus dann im 1. Petrus 2, Vers 6 und 7, euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt der Stein, Litus, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein, wörtlich zum Haupt der Ecke geworden und ein Stein des Anstoßes, Proskoma, Anstoß, Gelegenheit zum Stolpern, Fehltritt und ein Fels des Ärgernisses. Da haben wir dann am 11.2. geschlossen. Wie fängt man denn nun an, auf diesem Felsen Jesus Christus zu bauen? Ich könnte auch die Frage so formulieren, wie werde ich ein lebendiger Baustein? Wie werde ich ein lebendiger Baustein? Jesus ist, also unsere Feststellung ist ja, dass Jesus der Felsen ist, aber er ist kein ferner oder abstrakter Jesus, der irgendwo weit weg ist. Petrus hatte ein direktes, persönliches Erlebnis mit diesem Jesus. Simon Petrus sagte nämlich zum Herrn, du bist der Christus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, du bist der Christus. Schauen wir uns mal genau an, was sich da zwischen Jesus und Petrus abgespielt hat. Wissen Sie, waren unterwegs gewesen und Jesus stellt dann plötzlich diese Frage und sagt, wer sagen denn die Leute, wer ich bin? Und dann sagen sie auch, die eine sagen, du bist Johannes der Täufer, die andere sagen Elia, die andere sagen, du bist einer der Propheten. Und Jesus sagt dann, ihr aber, wer sagt ihr denn, dass ich bin? Wer sagt ihr, dass ich bin? Da sind also 12 Jünger, 11 gucken da und sagen, naja, komische Frage. Was stellt er uns jetzt für eine Frage? Wir sind doch schon ewig mit ihm unterwegs. Aber da ist einer, der macht seinen Mund auf und er sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das sagt einer von den 12. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wir können, wenn wir diese Begebenheit, dieses Gespräch mit Jesus und den Petrus anschauen, vier aufeinanderfolgende Schritte unterscheiden. Erstens, da geschieht eine ganz persönliche Konfrontation, ein Gegenüberstehen mit zwischen Jesus und dem Petrus. Auge in Auge stehen sie sich gegenüber, sie schauen einander an und da ist kein Mittler zwischen ihnen. Da ist keiner, der ihnen mal gerade erklärt, du Petrus, das ist jetzt der Christus, der Gottes Sohn. Da ist kein menschliches Wesen, das in dieser Aussage, in dieser Offenbarung, die Petrus erlebt, kein menschliches Wesen, das da irgendwie schiebt oder versucht zu erklären, damit Petrus kapiert, um was es geht. Petrus steht da, Auge in Auge mit Jesus, ihm gegenüber. Ich wünsche dir heute Morgen, dass es so zu einem Treffen zwischen dir und Jesus kommt, so Auge in Auge. Auge in Auge, ihm gegenüber. Ich habe mich die Woche so, während ich da so zu Hause war, auch mit dem Herrn so ein bisschen unterhalten über euch und habe ihm gesagt, Herr, was würdest du ihnen sagen? Oder wenn du jetzt an meiner Stelle vorne stehen würdest an diesem Pult, was würdest du der Gemeinde sagen? Was würdest du für eine Frage an die Gemeinde stellen? Dann hat er gesagt, das und das würde ich tun. Aber das interessiert euch ja jetzt gar nicht. So, also auf jeden Fall kommen wir vielleicht ein andermal dazu. Ich glaube, in einem Monat vielleicht. Okay. Er sagt, sage ihnen, dass ich sie unglaublich, für sie unfassbar lieb habe. Sag ihnen, ich habe euch so lieb. Okay. Aber Herr, ich habe auch gesagt, welche Frage würdest du an die Gemeinde stellen? Und dann hat er gelächelt. Und dann sagt er, ich würde die Gemeinde fragen, wo bleibt das Baumaterial? Wo bleibt das Baumaterial? Wo bleibt das Baumaterial? Was tut ihr, damit Menschen von draußen in die Gemeinde kommen und zu lebendigen Bausteinen werden und somit zu Baumaterial werden? Denn Gott baut sein Haus nicht aus Steinen oder aus Beton. Er baut es aus Menschen, die von neuem geboren sind. Ich habe gesagt, Herr, das ist eine gute Frage. Die Frage, die liebe ich. Wo bleibt das Baumaterial? Das ist so die Frage, die was besorgen wir Baumaterial, damit der Herr seine Gemeinde bauen kann? Okay. Also persönliche Konfrontation mit Jesus war da. Also es war übernatürlich. Zweitens, es kommt nicht. Petrus empfängt eine persönliche, übernatürliche Offenbarung über Jesus. Jesus sagt zu ihm in Matthäus 16 und 17, warum stoppt das? Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Petrus erkennt, du bist Christus, der lebendige Sohn Gottes. Und Petrus macht eins klar, Jesus macht eins klar, Petrus, das hast du nicht durch logisches Überlegen erkannt. Das ist nicht durch intellektuelles Verstehen zu dir gekommen. Du kamst zu diesem Ergebnis durch eine göttliche Offenbarung. Petrus, mein Vater im Himmel, hat dir diese Offenbarung geschenkt, dass ich dieser Christus, dass ich dieser Sohn des lebendigen Gottes bin. Drittens, bei Petrus kam es zu einer persönlichen Erkenntnis der Wahrheit. Alles wurde ihm offenbart, aber dann erkannte Petrus tatsächlich, du bist der Christus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Viertens, Petrus legte vor allem ein offenes Bekenntnis der Wahrheit ab, über die Wahrheit, die er gerade erkannt hatte. Ich glaube, wenn wir Jesus erlebt haben, dann können wir von ihm nicht mehr schweigen. Als ich 1971, 72 in meiner Gefängniszelle saß, dort die Bibel las und dort erkannte, dass ich Jesus in mein Leben aufnehmen muss, dass er die einzige Hoffnung und Chance für meine Zukunft ist. Als ich dort war und ihn aufnahm, dann kam Frieden in mein Herz. Und ich wusste in dieser Gefängniszelle, ich bin nicht alleine. Ich wusste, jetzt ist er hier. Ich merkte es. Und ich merkte es vor allem an dem Frieden in mir, den ich hatte. Hier ist jetzt dieser Jesus. Als ich das sagte, komm in mein Leben, sei du mein Herr, da stand ich ihm gegenüber, da war diese persönliche Konfrontation. Aber in dem Moment war auf einmal auch diese Offenbarung so klar, dieser Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Ich merke, da passiert etwas. Und ich sagte, du bist mein Herr, du bist der Christus. Das, was ich erlebt habe, ich habe keinen Jüngerschaftskurs besucht, ich habe nicht irgendein Seminar besucht. Ich fing sofort an beim nächsten Rundgang im Hof, im Gefängnis. Mein Mitinsassen und Freund, mit dem ich zusammen inhaftiert war, ich fing sofort an, ihm zu erzählen. Ich erzählte offen, diesen Jesus habe ich in meiner Gefängniszelle kennengelernt. Wir merken, auch hier sind diese vier Schritte. Und ich glaube, wir hatten früher so einen Spruch, der hieß, gerettet sein gibt Rettersinn. Ich will etwas sagen. Wenn jemand sagt, ich kenne Jesus Christus, er ist mein Herr, aber er spricht nicht im Alltag über diesen Jesus und er bringt ihn auch nicht in die Nöte und Hoffnungslosigkeit und in den Trauer und Schmerz anderer Menschen hinein. Wir schauen zu, wie Menschen zugrunde gehen in ihrem Elend, in ihrer Not. Wir unternehmen nichts, um sie mit diesem Jesus bekannt zu machen. Dann haben wir entweder Jesus nicht erkannt oder wir haben vergessen, was er in unserem Leben getan hat, dass er uns erlöst hat. Wer Jesus kennt, wer mit Jesus im Alltag lebt, er kann nicht anders als zu schweigen. Petrus und die anderen Jünger, als sie verhaftet worden waren, weil sie über Jesus sprachen. Sie waren im Gefängnis, man hat sie ausgepeitscht, man wollte sie eigentlich töten. Aber man dann nahm doch Abstand, um einen größeren Aufstand zu vermeiden. Und dann kamen sie aus dem Gefängnis zerschlagen. Und sie lächeln und sie strahlen. Und sie fanden, es heißt es, gut, für Christus Schmach zu leiden und freuten sich. Und sie kriegen noch einen Rat auf dem Weg von der führenden Geistlichkeit damals. In Zukunft haltet ihr den Mund über diesen Jesus, sonst werden wir euch töten. Und Petrus sagt, Leute, sorry, wir können nicht von diesem Jesus schweigen. Wir können nicht von dem aufhören zu reden, was wir selber erlebt und erfahren haben. Wenn ihr wollt, dass wir schweigen, dass wir über diesen Jesus nicht mehr reden, dann müsst ihr uns gefälligst umbringen. Wer Jesus kennt, schweigt nicht mehr. Wer weiß, woraus er selber herausgeholt ist, schweigt nicht mehr. Zu diesen vier Punkten oder vier Schritten der Begegnung sagt der große Bibellehrer Derek Prince Folgendes. Und er ist ja inzwischen bei Jesus und ich möchte ihn einfach mal zitieren. Ich schätze diesen Mann Gottes auch über sein irdisches Ableben hinaus. Wir wissen ja, dass er beim Herrn ist. Ich würde euch gerne dieses Zitat lesen. Derek Prince sagt, aus diesen vier aufeinanderfolgenden Schritten ersehen wir, was es heißt, auf dem Felsen zu bauen. Das Ganze ist keineswegs etwas rein Abstraktes, Intellektuelles oder graue Theorie. Mit jedem dieser vier Schritte ist eine definitive persönliche Erfahrung verbunden. Der erste Schritt ist die direkte persönliche Konfrontation mit Jesus. Der zweite Schritt ist eine direkte geistliche Offenbarung Christi. Der dritte Schritt ist das persönliche Erkennen dieses Christus. Und der vierte Schritt ist das persönliche, offene Bekenntnis zu Christus. Christus wird persönlich erfahren, geoffenbart, erkannt und bekannt. Und auf diese Art und Weise wird er für jeden einzelnen Gläubigen zum Felsen, auf dem sein Glaube aufbaut. Wir denken manches Mal, und das ist sicherlich ein erster Schritt und ein Anfang, wenn wir mit Menschen ein Übergabegebet sprechen. Ich habe das viele Male gemacht, selbst mit Menschen, die hinterher gar nicht verstanden haben, vielleicht, was sie gemacht haben. Aber ich erinnere mich immer noch an eine Frau, die war mal in der Kirchenallee. Man hatte mit ihr gebetet und es war sicherlich alles aufrichtig und super und auch toll geschehen. Und sie kam dann darauf in den Gottesdienst und ich machte einen Aufruf, diesen Jesus persönlich kennenzulernen. Und ich sage zu ihr, haben Sie schon einmal diesen Jesus in Ihr Leben aufgenommen? Ja, das habe ich gestern oder vorgestern, die Woche, ich habe das die Woche gemacht. Ich sage, was haben Sie erlebt? Was ist passiert? Sie sagt, gar nichts. Gar nichts. Ich habe ein Gebet gesprochen. Aber hatte dieses Gebet für Sie Auswirkungen? Das will ich ja wissen. Sagt sie, nein, gar nicht. Ich habe es gebetet und es ist nichts passiert. Ich sage, schauen Sie, dann habe ich meine Bibel aufgemacht. Dann haben wir diesen Text aus Johannes 1 gelesen. Ich sage, schauen Sie sich das bitte mal an. So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Exousia, Vollmacht, Kinder, Söhne, Töchter Gottes zu werden. Ich sage, wissen Sie, glauben Sie, dass dieser Jesus lebt? Ja. Ich sage, glauben Sie, dass wenn wir jetzt beten, dass Sie eine Offenbarung von Gott bekommen, dass Sie jetzt ein Kind Gottes sind, dass Jesus Christus der Herr ist? Ich glaube ja, ich will es glauben. Und dann haben wir zusammen gebetet. Wir haben gebetet, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, gib mir einen neuen Geist, offenbare dich mir. Ich will dich erkennen. Und in dem Moment fängt sie an zu weinen. Die Tränen laufen über die Wangen hinaus. Die Tränen laufen hinunter. Und ich sage, was ist geschehen? Sie sagt, jetzt weiß ich bin ein Kind Gottes. Jetzt weiß ich, Jesus ist der Sohn Gottes. Auf einmal ist es in mir klar, er ist der Sohn Gottes. Wir nennen das Offenbarung. Das ist, was der Heilige Geist tut. Ich möchte noch etwas weiter ausführen zu diesem Bereich, auch der Offenbarung. Es hebt sich natürlich für uns auch die Frage, ist ein solches Erlebnis heute noch möglich, wie der Petrus es hatte? Kann man heute, wie damals Petrus, Jesus auf die gleiche, direkte, persönliche Art und Weise kennenlernen? Diese wichtige Frage müssen wir unbedingt mit Ja beantworten. Ja, es ist möglich. Dafür gibt es zwei Gründe.
Ob ich noch weiter was habe?
Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens, nicht der Jesus in der rein menschlichen Gestalt offenbarte sich dem Petrus. Jesus, den Sohn des Zimmermanns, den kannte Petrus schon seit längerem. Sie waren ja gemeinsam unterwegs. Sie hatten bereits viele Wunder erlebt. Aber niemals war es diese Offenbarung, du bist der Christus. Sie erlebten, Kranke werden gesund. Sie erlebten, Wasser wird in Wein verwandelt. Sie erlebten, zwei Fische und ein paar Brote, ein Brot vermehren sich. Und Tausende, aber Tausende Menschen werden versorgt und es bleibt noch so viel übrig. Sie hatten viel erlebt, sie waren ja mit diesem Jesus unterwegs. Aber es war noch niemals zu dieser Offenbarung gekommen. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Hier wurde dem Petrus der ewige, unwandelbare Gottessohn geoffenbart. Es ist derselbe Jesus, der heute zu Rechten des Vaters sitzt. Und es ist derselbe Jesus, der heute in den Gläubigen wohnt. Auch in den letzten 2000 Jahren hat es bei diesem Jesus keine Veränderung gegeben. Der Hebräerbrief sagt in Kapitel 13, Vers 8, er ist immer noch der Jesus Christus, gestern, derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Er ist immer noch derselbe. Jesus hat sich null verändert. Jesus wird sich auch nicht verändern. Er bleibt derselbe, nicht nur der gleiche. Manchmal sagen ja, wir haben alles dieselben Stühle hier stehen. Nein, haben wir nicht. Wir haben hier die gleichen Stühle stehen, aber nicht dieselben. Denselben Stuhl gibt es nur einmal. Jesus ist derselbe. Den gibt es nur einmalig und er ist unveränderlich. So wie er war vor Grundlegung der Schöpfung, so wie er bei der Schöpfung war, so wie er die letzten Millionen, Milliarden Jahre seit der Ewigkeit war, so wie er bis heute ist, er ist immer noch derselbe, unveränderlich. Ich, der Herr, verändere mich nicht, sagt er. Das ist doch so stark. Jesus hat gestern keine schlechte Laune gehabt und er wird auch heute keine schlechte Laune haben. Jesus hat dich gestern gestützt und er wird dich auch heute stützen. Jesus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und so wie er damals dem Petrus geoffenbart wurde, kann er sich auch heute jedem offenbaren, der ihn aufrichtig haben möchte. Und der ihn sucht, der sagt, ich will dich, Herr. Zweitens, die Offenbarung hatte nichts mit Fleisch und Blut zu tun. Die Offenbarung wurde dem Petrus also nicht auf dem Weg einer physischen oder von seinen Sinnesorganen wahrnehmbaren Erkenntnis zuteil. Jesus machte eins deutlich und er hat es vorher den Jüngern oder nachher den Jüngern gesagt, so wird es in Zukunft sein. Es ist der Heilige Geist. Diese Offenbarung, die Petrus erlebte, durch den Vater war ein Werk des Heiligen Geistes. Und derselbe Heilige Geist, der damals dem Petrus diese übernatürliche Offenbarung schenkte, dieser selbe Heilige Geist wirkt heute auf der ganzen Erde. Und er offenbart jedem, der es möchte, denselben Jesus Christus, wie ihn Petrus und die anderen und Milliarden von Menschen über die Jahrtausende hinweg erlebt haben. Er ist derselbe und er ist der Lebendige. Er ist der Sohn Gottes. Jesus hat gesagt in 1. Johannes 16, 13 bis 14, wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch die ganze Wahrheit leiten. Ist der Heilige Geist gekommen? Ja, zu Pfingsten hat er ihn gesandt auf die ganze Erde. Er vertritt Jesus offiziell hier auf der Erde und den Vater. Und er wird euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Meine lieben Brüder und Schwestern, wenn du eine Offenbarung von Jesus in deinem Leben haben möchtest, dann sage, Heiliger Geist, offenbare mir diesen Jesus. Zeige mir diesen Jesus. Ich möchte diesen Jesus erleben. Wir können uns darüber beschweren, dass wir keine Offenbarung haben. Wir können uns darüber beschweren, dass dies und jenes nicht hinhaut. Aber statt die vielen Sätze und die vielen grummligen Gedanken zu pflegen, der Klage oder der Selbstanklage, könnten wir das sagen, Herr, offenbare mir Jesus. Joyce Meyer hat in einer ihrer Predigten einmal gesagt, die meisten Christen, oder sie sagt etwa so, du redest den ganzen Tag über deine Probleme und über das, was nicht läuft. Und sie sagte, was ist, wenn deine Probleme heute mit einem Schlag beseitigt werden? Worüber würdest du dann in Zukunft reden? Ich glaube, manche Menschen wüssten nicht mehr, was sie reden sollten. Sie würden vielleicht sogar vergessen haben, dass sie einen Mund haben. Überlegt einmal. Dabei sagt die Bibel, was sollen wir aussprechen? Worüber sollen wir reden? Worüber sollen wir uns austauschen? Über das, was gut ist, was wohllautet, was lieblich ist. Ja, da sind Sorgen, da sind Nöte, da sind Schwierigkeiten, da sind Probleme. Und wir nennen sie beim Namen und wir sagen vielleicht einem Gebetspartner und wir sagen, du bete mit mir zusammen, ich stecke gerade in dieser Situation oder Krise. Aber lass uns beten und dann stimmen wir überein. Herr, wir danken dir, in dieser Krise bist du mittendrin, in dieser großen Not und Sorge, in meiner Unkenntnis, in meiner Unerfahrenheit oder vielleicht schon in meiner grandiosen Dummheit, die ich gerade absolviert habe. Herr, du bist jetzt hier und du bist die Lösung und du bist die Rettung und du bist der Helfer aus dieser Situation heraus. Wir preisen dich, dass du einen Ausweg daraus hast. Ich habe immer längere Zeit auch über die Macht der Worte gesprochen. Und ich weiß, vor Jahren, als ich dann über die Macht der Worte sprach, dann an einem Tag irgendwie sagte ich dann mal so einen negativen Satz. Ich weiß gar nicht mehr, worum es geht. Aber meine jüngste Tochter damals, die war noch etwas kleiner, sie sagte nur, tja, Papa, was man ausspricht, kriegt man. Gute Predigt, ne? Nicht eine halbe Stunde wie ich, hier rumkrähen wie ein Hahn. Und es passiert vielleicht nicht viel. Ja, das hat gesessen. Es hat gesessen, was du sprichst, passiert dir. Weil im Prinzip, ich weiß gar nicht, ob wir manches Mal wirklich Hilfe von Gott wollen, denn wenn er uns helfen würde, wenn unser Problem gelöst würde, was machen wir denn dann bloß? Was machen wir dann? Ich möchte nochmal, Derek, also wir haben hier nochmal diesen Johannes 16. Er wird mich verherrlichen, von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Er wird es euch offenbaren. Nochmal Derek Prince. Er sagt, da die Offenbarung sich ganz allein auf der ewigen geistlichen Ebene abspielt, wird sie in keiner Weise durch materielle oder physische Faktoren limitiert, wie zum Beispiel eine neue Zeit, eine andere Sprache oder Kleidung oder eine veränderte Situation. Diese individuelle, persönliche Erfahrung mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes, geoffenbart durch den Heiligen Geist, erkannt und bekannt, ist und bleibt der eine unveränderliche Felsen, das eine unbewegliche Fundament, auf dem sich jeder echte christliche Glaube gründen muss. Glaubensbekenntnisse und Glaubensüberzeugungen, Kirchen und Denominationen oder Freikirchen, wie wir sie sind, sage ich jetzt, sie alle mögen sich ändern. Aber dieser eine wahre Fels des göttlichen Heils durch den persönlichen Glauben an Christus ist unveränderlich und bleibt bis in Ewigkeit bestehen. Auf ihm kann der Christ seinen Glauben für Zeit und Ewigkeit mit einer Sicherheit und absoluten Gewissheit, die durch nichts und niemand erschüttert wird. Wenn du Christus erkannt hast, dann sagst du, wer will mich scheiden von der Liebe Gottes? Weder Schwert, also die Androhung von Tod, Verfolgung. Wir sind ja oft sehr bekümmert auch und es ist gut, dass wir uns sorgen um die vielen verfolgten Christen der Welt. Während wir hier heute Morgen schön gemütlich warm zusammensitzen, sind Christen in nassen, verkoteten Zellen. Und man lässt sie dort in diesem Dreck liegen, weil man sie dazu zwingen möchte, Jesus abzusagen. Und diese Christen sagen mal eins, ihr Christen in der freien westlichen Welt, wenn ihr für uns betet, dann betet nicht, dass wir herauskommen, betet, dass wir im Glauben standhaft bleiben. Denn während sie dort im Gefängnis sind und während sie dort im Dreck liegen, während sie geschlagen werden, las gerade die Tage oder gerade die Tage das Zeugnis einer jungen Frau in einem der Gefängnisse im Nahen Osten. Sie sagt, wir wurden so grausam gefoltert. Dann, wenn wir in Ohnmacht fielen, dann kommen die Wärter und überschütten uns mit Wasser. Dann kriegen wir wieder Elektroschocks, auch bis an die Genitalteile und überall Elektroschocks. Und man will uns zwingen, zum Islam zurückzukehren und diesen Jesus zu verleugnen. Aber sie sagt, eher werden wir sterben, bevor wir von diesem Jesus gehen. Wer will uns scheiden von dieser Liebe Gottes? Sie haben Christus erkannt. Nichts bringt sie von diesem Jesus weg. Und du hörst keine Klage und keine Anklage aus ihrem Mund. Du hörst nur eins, wir sind so froh, dass unser Erlöser lebt und dass wir in dieser dreckigen Zelle nicht alleine sind. Sagt diese Offenbarung, Jesu, diese persönliche Offenbarung, das ist es, was wichtig ist. Viele Menschen haben Jesus in ihr Leben aufgenommen, haben dabei aber Jesus nie erlebt. Sie sind auch zur Gemeinde hinzugekommen, aber sie sind eigentlich zur Gemeinde hinzugekommen, wie man so zu einem Verein dazukommt, wie man woanders vielleicht in einen Pferdezuchtverein oder Kaninchenzuchtverein oder Taubenverein oder wie ich früher im Schützenverein dazukommt. Man kommt einfach so dazu. Aber die Frage ist, haben wir diese Offenbarung in unserem Leben empfangen? Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Du bist mein Erlöser. Das verändert radikal dein ganzes Leben. Das verändert dein ganzes Umfeld. Es verändert alles, dein Denken und dein Reden. Die ersten Christen erzählten mit großer Klarheit und Zuversicht über ihren Glauben an Jesus Christus. Es ist so spannend, die Schriften des Neuen Testaments zu lesen, die Apostelgeschichte und die Briefe. Dann sehen wir auch in der Geschichte, in den historischen Geschichten und Geschichtsbüchern, wie über das Leben der Christen berichtet wird. Sie sprachen mit Klarheit, mit Zuversicht über diesen Jesus, den sie kannten. Es war für sie nicht eine christliche Religion, es war für sie eine Person, der sie nachfolgten. In Johannes 17, Vers 3 sagt Jesus: Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Johannes 17, 3, ich lese es noch einmal. Dies aber ist das ewige Leben. Dies aber ist das ewige Leben. Dies aber ist das Zoe, göttliche Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Es geht nicht nur darum, Gott ganz allgemein anzuerkennen, zum Beispiel in der Natur oder im Gewissen oder als Schöpfer oder sagen, Gott, ich erkenne ihn an als großen Richter. Es geht darum, Gott ganz persönlich durch Jesus Christus kennenzulernen. Es geht um eine persönliche Beziehung. Es genügt auch nicht, etwas über Jesus zu wissen oder ihn vielleicht als historische Person oder als großen Lehrer anzuerkennen. Man muss Jesus auf ganz direkte und persönliche Art und Weise erkennen und durch ihn Gott erkennen, mit Gott in Kontakt kommen. Gott hat es so klar gemacht und Jesus macht es so klar. Jesus sagt, ich bin der Weg, er sagt es von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Aber dann macht er noch etwas klar. Jesus sagt, aber zu mir kann auch keiner kommen, es sei denn, der Vater hat ihn vorher zu mir gezogen. Wir sehen dieses Zusammenspiel, dieses Zusammenarbeiten zwischen dem Vater und dem Sohn. Aber als ich über diesen Vers diese Woche so nachdachte, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Da habe ich gedacht, welch eine Liebe. Nicht nur, dass der Vater seinen Sohn in die Welt gesandt hat, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Sondern dieser Vater sagt, die Menschheit ist nicht in der Lage dazu, sie ist zu blind, zu irre geführt, zu dumm. Niemand kommt, obwohl das Kreuzeszeichen über der ganzen Erde aufgerichtet ist, kommt niemand auf die Idee, von sich aus zu diesem Jesus zu gehen. Und da kommt Gott und nimmt jeden einzelnen Menschen an die Hand und er stupft uns mit der Nase auf Jesus und er sagt, du brauchst diesen Jesus, damit du zu mir kommen kannst. Und dann kommen wir zu Jesus und dann offenbart uns der Heilige Geist diesen Jesus. Und der Heilige Geist, siehst du, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt weggetragen hat. Das ist dieser Jesus, der Sohn Gottes, der für dich gestorben ist und der Herr in deinem Leben sein möchte. Und dann erkennen wir diesen Jesus, wir werden konfrontiert mit ihm. Wir sagen, ja, diesen Jesus will ich haben. Wir werden versöhnt durch das Opfer Jesu Christi, durch den Glauben Jesu Christi und wir kommen in eine persönliche Beziehung mit Gott. Welch eine Liebe, welch ein Aufwand habe ich gedacht, uns zu kriegen, damit wir nicht in die Hölle kommen. Welch ein Aufwand. Ich habe gedacht, da werden doch die Wehwehchen, die wir haben, ganz, ganz klein. In 1. Johannes 5, Vers 13, da sagt Johannes, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Die ersten Christen glaubten nicht nur, Die ersten Christen wussten, ich schreibe es, damit ihr wisst, sie hatten persönlich erlebt, was sie glaubten. Ich glaube, um im Glauben zu wachsen, müssen wir Zeit verbringen in unserer Beziehung mit Jesus, aber auch in unserer Beziehung zum Wort Gottes. Denn das Wort Gottes, so haben wir vor einiger Zeit, als ich über das Licht sprach, auch festgestellt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ist für meinen Fuß Licht und ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort. Die ersten Christen glaubten also nicht, sie wussten, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst. Und in 1. Johannes 5, Vers 20 sagt Johannes weiter, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Merkst du auch wieder diese? Wir wissen, den Wahrhaftigen erkennen. Nicht nur etwas über ihn wissen, sondern eine tiefe Offenbarung der Person Jesu Christi in unserem Leben. Wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Und ich habe die Woche gedacht, egal was in unserem Leben passiert, egal wie tief vielleicht der Fall manches Mal in unserem Leben gewesen sein mag, egal wie groß die Not manchmal in unserem Leben sein mag, aber eins weiß ich, wie Hiob es sagte, als er in seinem großen Not, in seinem Chaos dort, in seinem Verlust war, eins habe ich in diesem erkannt. Und ich habe jemanden kennengelernt, jetzt weiß ich, mein Erlöser lebt. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich weiß, mein Erlöser lebt und er geht mit mir auch heute, wenn ich diesen Gottesdienst verlassen werde. Er wird mit mir sein in meinem Auto oder in der Straßenbahn oder im Bus. Er wird mit mir sein in meiner Familie, die vielleicht nicht einfach ist, die kompliziert ist. Aber er wird mit mir sein auch heute Nacht. Er wird mit den Kranken sein, er wird mit den Schwachen sein, genauso wie er aber auch mit den Gesunden sein wird. Aber er wird mit mir sein, auch durch diese Woche, in meinem Job, in all meinem Tun, in den Herausforderungen, die kommende Woche bringen wird. Und niemand hat uns versprochen, wir werden vor Herausforderungen verschont bleiben, sondern die Bibel sagt, von allen Seiten werden wir bedrückt und bedrängt werden, weil es gibt auch einen Feind in dieser Welt. Der Teufel mag nicht, dass du glücklich bist und er weiß, wenn er dich unglücklich macht, dann bist du unglücklich über Jesus. Deshalb, du musst etwas entscheiden in deinem Leben, egal wie unglücklich ich mich fühle, aber ich werde trotzdem in allem Unglück, in allem Leid, werde ich glücklich sein, dass ich diesen, meinen Jesus in meinem Leben habe und dass ich den bei mir habe, der mich nie aufgeben, der mich nie verlassen, der mich niemals im Stich lassen wird. Ich habe diesen Jesus bei mir. Mag die Welt auch brennen, mag die Welt um uns zugrunde gehen. Ich weiß, mein Erlöser lebt und meine Augen werden ihn sehen. Ich weiß es. Wir wissen, die ersten Christen, wir wissen, wir haben den Wahrhaftigen erkannt und wir sind in dem Wahrhaftigen. Wir sind in dem, der die Wahrheit ist, in seinem Sohn Jesus Christus. Was sagt denn die Bibel? Das ist doch dieses gewaltige, enorme Geheimnis des Leibes Jesu Christi, der Gemeinde, des Körpers Jesu Christi. Christus in uns und wir in Christus. Welch ein Verschmolzensein, wir in Christus, Christus in uns. Manchmal schwer vorstellbar. Mein Pastor, der inzwischen schon bei Jesus war, der mich so in den ersten Schritten auch des Glaubens in der Gemeinde mit hineinnahm. Er sagte, weißt du, und das eines seiner Themen war, wir in Christus und Christus in uns. Und er sagt, weißt du, Herbert, das musst du dir etwa so vorstellen. Und so hat es auch der Gemeinde gesagt. Er sagt, ich war früher Schmied, bevor ich Pastor wurde. Und er sagt, da habe ich das Eisen, das war kalt und stumpf, ich habe dieses Eisen ins Feuer gelegt. Und er sagte, und dann habe ich diesen Blasebalg betätigt. Und auf einmal wurde dieses Eisen rot und roter und roter. Und er sagt, dann nahmst du das Eisen aus dem Feuer. Und er sagt, war das Eisen jetzt im Feuer oder war das Feuer im Eisen? Er sagt, beides, Herber. Im Eisen war jetzt Feuer, aber in diesem Feuer war auch das Eisen. Das heißt, wir sind so verwoben mit Christus. Wir sind mit ihm zu einem Körper, zu einem Leib geworden. Ist das nicht grandios? Welch ein Geschenk vom Himmel, welch ein Geschenk von Gott, welch eine Berufung. Ihr seid mein Haus. Also wir wissen, sagt er in 1. Johannes 5, 25, diese Worte sprechen von einer klaren Gewissheit. Diese Gewissheit gründet sich auf die Erkenntnis einer Person, nämlich der Person Jesus Christus. In 2. Timotheus 2, Vers 12 gibt Paulus ein persönliches Zeugnis. Er sagt, ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Paulus sagt nicht, ich weiß, was ich geglaubt habe. Er sagt, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Die meisten Leute sagen, ja, was ich glaube. Die Frage ist aber, wem glaube ich? Glaube ich den Stimmen um mich herum? Glaube ich den Umständen um mich herum? Glaube ich den Lügengedanken in mir, die sagen, dass Christus von mir fern sei, obwohl er versprochen hat, ich werde dich nie aufgeben, ich werde dich nie verlassen, jede Sekunde deines Lebens werde ich bei dir sein. Das hat er versprochen. Wenn er sich daran nicht halten würde, dann brauchst du diesem Jesus gar nichts glauben. Dann solltest du diesen Jesus verlassen, denn dann ist er ein Halunke, dann ist er ein Lügner, dem man nicht trauen kann. Aber er ist kein Halunke und kein Lügner. Er hat versprochen, niemals werde ich dich aufgeben, egal ob du fühlst oder nicht, egal ob du es in deinen Gedanken gerade präsent hast oder nicht, egal was sich gerade in dir abspielt oder in welchem Chaos du steckst, mein Kind, mein Sohn, meine Tochter, du musst eins wissen, ich werde dich niemals verlassen, nie aufgeben, selbst wenn du mich aufgibst, werde ich dich nicht aufgeben, selbst wenn du nicht mehr glaubst, ich werde immer noch an dich glauben, ich habe es versprochen und die Bibel sagt, Gott kann nicht lügen. Also, ist Gott wahrhaftig. Und Gott sagt, alle Menschen sind Lügner, die das Gegenteil behaupten. Ich weiß, wem ich glaube. Sein Glaube und seine Gewissheit gründete sich nicht auf eine Kirche oder ein Glaubensbekenntnis, sondern auf eine Person, die er persönlich kannte, Jesus Christus. Ich weiß, wem ich glaube. Ich weiß auch, wem ich geglaubt habe. Diese Gewissheit kann weder durch etwas Zeitliches oder durch Ewiges erschüttert werden. Wie gewaltig, wie enorm. Wenn du heute auf der Straße Menschen fragst, sind sie ein Christ? Dann erhältst du in der Regel etwa folgende Antworten. Ich denke doch. Oder ich hoffe, oder ich versuche es, oder ich weiß nicht. Alle, die solche Antworten geben, bringen damit eine Tatsache deutlich zum Ausdruck. Ihr Glaube gründet sich nicht auf das feste Fundament einer direkten persönlichen Erkenntnis Jesu Christi. Das ist Religion, Religiosität. Leistung. Ihr Glaube gründet sich nicht auf das feste Fundament. Ich lud mal einen Mann ein oder wollte einen Mann einladen, auch unsere Gottesdienste zu besuchen. Und er sagt, hauen Sie mir ab mit diesem Jesus. Ich zahle meine Kirchensteuer. Wenn ihm das nicht genügt, dann soll er mir gestohlen bleiben. Wie Menschen gelogen werden. Menschen denken, durch Kirchensteuer kaufen wir uns den Zugang zum Himmel. Erstmal ist die Kirchensteuer eine Erfindung der Kirche, hat mit Gott nichts zu tun, in der Bibel gibt es das nicht. Viele evangelische Theologen sind übrigens der Meinung, man sollte sie abschaffen, damit die Kirche wieder glauben muss. Aber ich möchte heute diese Frage einfach an dich stellen. Bist du ein Christ? Bist du ein Christ? Was für eine Antwort erhalte ich von dir, wenn ich diese frage, bist du ein Christ? Ich möchte dich zum Abschluss jetzt auch in diese Erlebnisschritte des Petrus mit hineinnehmen. Schritt 1, haben wir gesagt, bei Petrus war, und das ist heute für dich, heute ist dein Tag der Konfrontation mit Jesus. Heute Morgen ist Jesus, den du nicht siehst, aber der hier ist. Er schaut dir jetzt in die Augen. Er ist Auge in Auge mit dir. Wenn du deine Augen schließen würdest, würdest du manche, die in die geistliche Welt auch hineinschauen können, würden sogar, ihn sogar sehen, wie er sie anschaut. Und als ich heute Nacht so das schrieb, wie er so Auge in Auge uns anschaut, konnte ich seinen Blick sehen. Und dieser Blick, er war total liebevoll. Ich sah, wie er jeden Einzelnen liebevoll anschaute. Ganz liebevoll. Und er fragte, in diesem liebevollen Anschauen fragte er, willst du mir nachfolgen? Willst du mein Jünger sein? Du sagst, wie kommt man in diese Nachfolge? Wie kommt man, was ist der erste Step? Ich habe es schon bei den Ausführungen mit erwähnt. Aber ich will euch da nochmal einen Bibelvers oder einen Bibelabschnitt hineinnehmen. Aus Johannes 1, 12 bis 13. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht. Also da steht das Wort Exousia, Macht, Vollmacht, Autorität. Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also, wie werden wir Kinder Gottes, indem wir Jesus in unser Leben aufnehmen? Gott hat gesagt, wenn du meinen Sohn einlädst, in dein Leben zu kommen, dann wird er in dein Leben kommen und dann wirst du von neuem geboren werden. Und er macht etwas, Gott macht in seinem Wort etwas ganz klar. Christ wird man nicht aus Geblüt oder dem Willen des Fleisches, das heißt nicht auf natürliche Geburt, durch natürliche Geburt. Christ wirst du auch nicht, weil deine Eltern evangelisch waren und dann wirst du als Baby auch evangelisch getauft. Nein, dadurch wirst du kein Christ. Dadurch kommst du nur zu einer Kirche, zu einem System, zu einem Verein dazu. Oder katholisch oder Freikirche. Deine Eltern sind in einer Freikirche. Und du sagst, seit von Baby an, schon im Mutterleib, war ich in den Gottesdiensten dabei. Und du sagst, ich war die ganzen 9 Monate der Schwangerschaft, ich war voll dabei. Ja, ich weiß es. Ich habe dich ja gesehen. Aber woran ich es oft auch merke, ist, wenn dann das Baby zur Welt kommt, und du das erste Mal mit deinem Baby hier im Gottesdienst warst. Und ich spreche das Baby an. In der Regel lächeln diese Babys. Warum? Sie kennen meine Stimme. Bisher haben sie durch die Mutterbauchdecke gehört. Jetzt hören sie die Stimme im Raum. Da ist Vertrautheit da. Sie haben diese Stimme gehört. Also es ist nicht, wir werden nicht Christen dadurch, dass wir jetzt in eine Freikirche hineingeboren sind und jetzt gehen wir in die Kinderkirche und wir gehen durch das Teenie Bible College und so weiter. Wir lassen uns vielleicht taufen. Wir gehören in dieser Freikirche zur Jugendkirche, wie auch immer. Nein, 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 nein. Das macht uns nicht zu einem Christen. Nicht dadurch, dass wir durch Geburt an diesen Ort gekommen sind. Auch nicht aus dem Willen des Mannes. Auch nicht, weil jemand über uns beschlossen hat, du wirst evangelisch, katholisch oder freikirchlich oder Moslem. Nein, wir werden nicht Christen, Kinder Gottes, deshalb, weil Mama und Papa gesagt haben, du bist jetzt Freikirchler. Dadurch wirst du kein Christ. Und deshalb, er sagt, sondern wer aus Gott geboren wird, das kann ich nicht an dir bewirken. Das kann deine Eltern nicht an dir bewirken. Das kann kein Papst an dir bewirken. Das kann kein Engel an dir bewirken. Es gibt niemand, der dich zu einer neuen Schöpfung in Gott machen kann. Das ist das Werk Gottes, das Werk des Heiligen Geistes in unserem Leben. Das ist der Einzige, der es tun kann. Und ich lade dich heute Morgen ein zu diesem, dass du sagst, diesen Jesus, ja? Jesus, wie dieser Petrus dir in die Augen schaute, so will ich dir heute Morgen in die Augen schauen, Jesus. Dann wirst du auch die nächsten 3 Schritte erleben. Wenn du diesen ersten Schritt tust, dann wirst du zweitens erleben, er wird sich dir persönlich offenbaren. So wie diese Frau, von der ich erzählte, die Jesus aufnahm. Wir baten, dass Jesus sich ihr offenbart. Auf einmal liefen die Tränen und sie wusste, er ist da. So wie ich in der Gefängniszelle. Ich habe viel gelesen, lange gelesen, habe mich informiert. Und eines Tages sitze ich da an dem Tisch und sage, Herr Jesus, komm in mein Leben. Und dann kam er. Und dann wusste ich, er ist da. Friede war auf einmal da. Er wird sich dir persönlich offenbaren, wenn du ihn heute einlädst. Drittens, du wirst persönlich die Wahrheit erkennen. Jesus Christus, du bist Gottes Sohn. Du wirst erkennen, ja, er ist der Sohn Gottes. Das kommt uns nicht herbeigeflogen durch die Bildzeitung oder durch irgendetwas anderes oder vielleicht durch eine Predigt, sondern das ist eine Offenbarung Gottes. Der Heilige Geist Gottes, er offenbart in dir, du hast es gerade mit diesem Christus zu tun. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und wenn du diesen Jesus erlebst, wenn er sich dir offenbart, du ihn erkannt hast, dann wirst du auch diese Erfahrung machen. Und das geht alles in einem durch. Ich sagte euch, ich habe das erlebt. Und gleich der nächste Schritt, am nächsten Tag, als ich konnte, erzählte ich jemand anders von dem, was ich erkannt und erlebt habe, wer sich mir offenbart hat. Du wirst vor allem ein offenes Bekenntnis dieser Wahrheit ablegen. Wenn du Jesus erkennst, wirst du nicht schweigen. Weißt du, da ist jemand, der heiraten will. Und diese Person, sie hat ewig gesucht. Wo finde ich meinen Traumprinzen oder meine Prinzessin? Wo sind sie? Und eines Tages, da findest du diesen Traumprinzen oder deine Prinzessin. Und du sagst, wow, das ist die Person, auf die ich gehofft habe, für die ich gebetet habe, die ich mir gewünscht habe. Wow, du bist begeistert. Und ihr sagt, ja, wir wollen gemeinsam durchs Leben gehen. Und dann bist du mit dieser Person unterwegs. Und ein alter Freund oder Bekannte, sie treffen dich und sagen, und wer ist da bei dir? Ja, habe ich kennengelernt. Habe ich kennengelernt. Was würde denn der Schatz, der Traumprinz oder die Prinzessin daneben sagen? Der verleugnet mich. Die verleugnet mich. Nein, was ist es denn, was wir tun? Gerade ihr jungen Leute, ihr wisst das doch. Ich habe das gar nicht gewusst. Durchschnitt 6, sogar bis 8 Stunden sind Teenager heute in den sozialen Netzwerken unterwegs. Und du kannst das ja sehen, egal wo du bist. Die Leute, die Finger wackeln und bewegen den ganzen Tag. Weißt du, da haben sie jemanden kennengelernt und die ganze Facebook-Gemeinschaft weiß, Prinz gefunden. Prinzessin kam herbei. Instagram, alle wissen es. Die ganze Welt weiß es. Was du vielleicht nicht weißt, alle Bilder, die du postest, gehören natürlich in Zukunft WhatsApp und Instagram und den anderen. Sie sind in deren Eigentum übergegangen. Aber das weißt du ja sicherlich, da du ein informierter User bist. Aber dieser Jesus, er möchte sich dir offenbaren. Er möchte heute in dein Leben kommen. Willst du ihn haben? Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich habe noch niemals mein Leben Jesus gegeben, dann solltest du das tun. Ich nehme dich auf, Herr Jesus. Ich will von neuem geboren werden. Du kommst nicht in den Himmel, weil du zu dieser Gemeinde gehörst. Du kommst auch nicht in den Himmel, weil du zu einer Kirche gehörst. Du kommst alleine in den Himmel, wenn du Jesus als den Sohn Gottes und Retter in deinem Leben erkennst. Wenn du ihn nicht erkennst, das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein waren, Gott erkennen. Das ist das ewige Leben, und den du gesandt hast, Jesus Christus. Du kommst auch nicht durch deine Hauskirche oder durch deine Kleingruppe in den Himmel. Du kommst nicht damit durch den Himmel. Du kommst nur in den Himmel durch die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und diese Erkenntnis, da kann niemand kommen und prahlen, oh, ich hatte die Erkenntnis. Oh, was sind wir Christen manches Mal so albern. Wir kommen und prahlen, oh, boah, ich habe voll die Erkenntnis darin gehabt. Hey, du aufgeblasener Truthahn, weißt du nicht, wer dir diese Erkenntnis gegeben hat? Bilde dir doch nichts ein, du warst zu doof, so eine Erkenntnis zu kriegen. Aber sind wir Menschen nicht so, wir schmücken uns doch gern mit fremden Federn, nicht wahr? Jesus ist hier. Und vielleicht bist du schon länger hier. Und du sagst, Ich habe ihn aufgenommen, bin vielleicht sogar getauft, gehöre dazu. Aber ich habe nicht diese persönliche Beziehung zu Jesus. Dann bitte ihn heute Morgen, Herr Jesus, offenbare dich mir. Heiliger Geist, offenbare mir den Sohn Gottes. Ich will dich erkennen, Herr. Singen wir auch manchmal. Ich will dich kennen, dich erkennen. Ich will dich kennen, dich erkennen. Herr, offenbare dich mir. Es gibt nichts Wichtigeres als Jesus. Und wenn du Jesus erkennst, du wirst merken, dann hört das Klagen auf. Und weißt du, was du dann noch merken? Du wirst oft diesen Namen Jesus nennen und ich ermutige dich im Alltag. Wenn dir kein Gebet, nichts einfällt, dann sag einfach nur Jesus, Jesus, Jesus. Weißt du, was in meiner und deiner Bibel steht? Der Name Jesus ist wie eine ausgeschüttete Salbe und heilt uns. Wenn du den Namen Jesus aussprichst, strömt Heilung in deinen Körper, in deine Seele, Erfrischung in deinen Geist. Der Name Jesus ist eine Salbe. Ist das nicht herrlich? Wenn ich sage, mit mir wird nichts, was ist das? Dann trinkst du Gift. Ich kriege das sowieso nie gebacken, dann trinkst du Gift. Ich habe eine Person begleitet, die habe ich 2 oder 3 Monate gebraucht. Immer wenn sie sagen, bei mir klappt es nicht, Prost, habe ich dann mal gesagt. Wieso Prost, sagst du? Ja, ich sage, Prost zu deinem Gifttrank. Ich glaube, Gott ist nicht in meinem Leben. Sag ich, Prost. Egal, was sie sagte, mein Wort war immer Prost. Prost. Dann sagst du, kannst du nicht mehr aufhören damit? Doch. Ich sage, wenn du aufhörst, Gift zu trinken, dann höre ich mit Prost auf. Aber wenn du sagst, Jesus ist mein Leben, dann kommt Amen. Jesus holt mich heraus. Amen. Jesus verlässt mich niemals. Amen. Also pass auf, dass ich nicht mit Prost komme. Ich habe bei jemand anders es mal anders gemacht. Eine unserer Schwestern hier in der Gemeinde, die hatte die Angewohnheit, immer schlecht über sich selbst zu reden. Ist ja besser, als schlecht über andere zu reden, nicht wahr? Aber schlecht über sich selbst. Und immer so, dass sie nichts wert ist. Und ich habe gesagt, hey, ich habe gesagt, rede doch nicht so über dich und so weiter. Und eines Tages habe ich gesagt, Herr, das ist ja schrecklich. Was sage ich dieser Person? Sag ihr, wenn sie das nächste Mal kommt, verbiete ihr so, über deine Schwester zu reden. Dann kam die Person wieder und wollte wieder über sich selber ablassen. Dann sag ich, du, ich verbiete dir so, über meine Schwester zu reden. Es ist dir nicht erlaubt, das heißt, über dich selbst zu reden. Du bist ja meine Schwester. Und ich lasse nicht zu, dass du über dich, über meine Schwester, schlecht redest. Das ist nicht erlaubt. Das Gute, was wohllautet, was lieblich ist, was schön ist. Kommt ihr Lobpreiser, lasst uns Gott anbeten. Und ich lade dich jetzt ein. Willst du wirklich eine Offenbarung von Jesus? Dann komm doch mal heute Morgen hier nach vorne und sag, Jesus, offenbar dich mir. Der du zu Hause da sitzt und die Predigt im Internet zuhörst. Wenn ich jetzt schließe, dann schließ du doch mal vielleicht einfach deine Augen oder von mir aus halt sie offen. Aber sag, Jesus, würdest du dich mir bitte offenbaren? Und er wird sich dir offenbaren. Er möchte es, er sehnt sich danach, sich dir zu offenbaren. Aber du solltest heute Morgen, bevor wir schließen, die Situation nutzen. Wenn du, ja, lass uns mal alle die Augen bitte kurz schließen. Und ich möchte fragen, ist jemand hier, der noch niemals, wie wir es in Johannes 1, Vers 12 gelesen haben, gesagt hat, Jesus, komm in mein Leben, sei du mein Herr. Der hat das noch nie gemacht und ich möchte das gerne tun. Dann bitte ich dich, heb einfach deine Hand und ich werde für dich beten, dass Jesus heute in dein Leben kommt, mit dir zusammen. Du selber kannst ihn bitten und er kommt sofort. Ist jemand da, bete da für mich, ich möchte diesen Jesus so kennenlernen. Gehe ich davon aus, dass ihr alle schon mal so eine Entscheidung getroffen habt. Dann lade ich dich einfach ein, wenn wir anbeten jetzt. Sei nicht irgendwie so fern weg auch in deinen Gedanken. Komm einfach auch, ja, komm ruhig hier nach vorne. Sag, Jesus, ich will, dass du dich mir offenbarst. Ich will, dass du dich mir offenbarst. Vom Hiob wurde gesagt, dass keiner so gerecht war wie er. Er war ein total religiöser Mann. Aber er lebte ständig in Zweifel und in Ängsten, bis er eine Offenbarung von Gott hatte. Und er sagte, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. So, komm einfach, ich lade dich ein, hier vorne ist ein Herr. Offenbare dich, hier. Heiliger Geist, zeige mir Jesus. Heiliger Geist, offenbare mir Jesus. Und ich will das tun heute Morgen. Und vielleicht möchtest du in einen tieferen Weg mit Jesus hineinkommen. Dann kannst du auch nach vorne kommen, egal was du auf deinem Herzen hast. Komm und sag, Jesus, begegne mir.